Wie gut, dass wir einen Experten hier sitzen haben. Herr Kemper, erklären Sie uns doch mal bitte, wie Augustin das hier meint. Mir wird heiß und kalt. Klar, kann ich machen, aber ich weiß, dass meinen Zuhörern meine Antwort nicht gefallen wird. Ich sitze im Intensivkurs Latein 3 an der Uni Chemnitz, wo ich während meines Berufseinstiegs mein Latinum nachholen will. In einem dreimonatigen Crashkurs. Wir sitzen gerade an einem Augustinus-Text, das ist ein Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, der auch auf Latein geschrieben hat. Der Dozent weiß, dass ich als Pastor arbeite und der Text, an dem wir arbeiten, der ist inhaltlich nicht ganz einfach. Kurz zusammengefasst besagt er, wenn du an Jesus glaubst, kommst du in den Himmel, wenn du nicht an Jesus glaubst, kommst du in die Hölle. Wie gut, dass wir hier einen Experten sitzen haben. Herr Kemper, erklären Sie doch mal, was Augustin hier meint. Was sage ich jetzt? Ich kenne meine Kollegen, die da um mich herum sitzen, circa 2 Monate, sind alle ein bisschen jünger als ich, bin der Einzige, der schon arbeitet, aber ich bin in den Gruppen meistens dabei, in den Pausen, wir gehen Kaffee zusammen trinken, alles gut. Aber ich weiß, dass diese Leute, die wirklich nichts vom Christentum wissen, die keine religiöse Sozialisation haben, sich an dieser Aussage stoßen werden. Ich ziehe mich einfach mal auf Augustin zurück, weil meine Meinung ist ja nicht gefragt. Also Augustin meint hier, dass man, um in den Himmel zu kommen, an Jesus glauben muss. Und wenn nicht, kommt sofort die Rückfrage, dann kommt man seiner Auffassung nach in die Hölle. So ein Blödsinn. Stille. Glaubst du das etwa auch? No. Das zum Thema auf Augustin zurückziehen, ne? Was mache ich jetzt? Klare Kante zeigen oder rauswinden? Die nächsten Kaffeepausen, eigentlich alle Kaffeepausen von da an bis zum Abschluss, waren erstaunlich einsam. Es wollte wirklich niemand mehr mit mir rumstehen, es wollte niemand mehr mit mir Kaffee trinken gehen. Ich war raus aus der Gruppe. Mein klarer Standpunkt hatte meine sozialen Kontakte in diesem Umfeld deutlich abkühlen lassen. Zumutung, warum sich ein klarer Standpunkt lohnt. Das ist das Thema unserer neuen Predigtreihe. Und in diesem Mal ist das Wortspiel richtig gut. Das zeigt, es ist nicht von mir, weil es ist beides. Ein klarer Standpunkt braucht Mut, hat man in dem Beispiel gerade gesehen. Man muss mutig sein. Und gleichzeitig kann es eben auch eine Zumutung sein. Es kann uns Beziehungen, Sympathien, Beifall kosten. Aber ein klarer Standpunkt ist unabdingbar, gerade für uns als Gemeinde. Wir sind überzeugt von dem, was wir glauben, und wir wollen den Mut haben, auch dazu zu stehen. Darum wollen wir euch in den nächsten 4 Predigten hier einiges zumuten. Wir wollen klare Kante zeigen, deutlich Position beziehen und auch sehr gerne über diese Position ins Gespräch kommen. Egal, ob du diese Predigten jetzt hier vor Ort hörst oder in den Weiten des Internets, wir verstehen unsere Standpunkte als eine Diskussionsgrundlage. Lasst uns um die Wahrheit ringen, auch wenn es sich manchmal nach einer Zumutung anfühlt. Und vielleicht sind die Hauskreise, unsere Kleingruppen, ein Ort, um über diese Themen tiefer ins Gespräch zu kommen. Lasst uns einsteigen in das erste Thema, das steht schon hier vorne, in den ersten klaren Standpunkt, in die erste Zumutung. Können wir der Bibel vertrauen? Ist es vertretbar, sein Leben auf ein Buch aufzubauen, 2000 Jahre alt, manche sagen auf ein Märchenbuch? Ich lese doch auch nicht die Märchen der Gebrüder Grimm, die sind deutlich jünger, deutlich aktueller und baue dann mein Leben auf denen auf. Ist es vertretbar, dass wir als Gemeinde unsere Entscheidungen, wie wir Gemeinde leben wollen, wie wir unseren Mitgliedern ethische Empfehlungen geben, auf dieses Buch gründen? Kann man wirklich glauben, was da drin steht? Kann man glauben, dass Gott durch dieses Buch redet, er sich in diesem Buch offenbart und dass dieses Buch ja Weisungsbefugnis für mein Leben hat? Wer den kurzen Weg bevorzugt, dem kann ich schon mal die Antwort geben, ja. All das glauben wir. Wer es jetzt etwas genauer haben möchte, der muss bleiben, auch innerlich dabei bleiben, der steht nämlich mit mir zusammen in einem Dilemma. Hier vorne seht ihr meine erste Mindmap bei der Vorbereitung zu dieser Predigt. Und das ist nur der erste Entwurf, die hat sich nochmal deutlich verkompliziert mit Querverweisen und allem drum und dran. Und jeder dieser Arme ist eigentlich eine Predigt für sich. Und ich habe dann auch gemerkt, eigentlich fast schon ein wissenschaftlicher Fachvortrag. Aber wir sind hier ja nicht auf dem theologischen Seminar, sondern im Gottesdienst. Und so geht's ja auch darum, was dieses Buch denn jetzt mit mir, mit dir, mit uns als Gemeinde zu tun hat. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und ich habe es geschafft, diese vielen Äste hier in überraschender Weise 3 Punkte zusammenzufassen. Und die stelle ich euch jetzt mal vor, damit ihr wisst, was euch erwartet. Wir schauen zuerst, was die Bibel ist, um dann mal zu überlegen, wo denn die Probleme im Umgang mit der Bibel liegen, die unser Vertrauen in sie vielleicht erschüttern könnten. Und zum Schluss, im 3. Punkt, gucken wir dann, wie gehen wir denn richtig und gewinnbringend mit der Bibel um, so wie sich Gott das gedacht hat. Ein straffes Programm für die nächsten 25 Minuten. Ich gebe alles, um das Ganze lebendig, anschaulich und praktisch zu halten. Also bitte anschnallen, es geht los. Wenn wir jetzt verschiedene Gruppierungen fragen, was denn bitte die Bibel ist, dann bekommt man sehr, sehr unterschiedliche Antworten. Dann tut sich ein sehr weites Feld aus. Und zwischen diesen Extrempositionen, die es gibt, liegen dann auch eine ganze Menge Zwischenmeinungen. Die beiden Meinungen ganz außen sind wohl folgende. Atheisten würden, wenn sie freundlich sind, sagen, die Bibel ist ein historisch gewachsenes Buch, das uns viel über die Zeit, die Kultur und die religiösen Vorstellungen im alten Orient sagt. Wenn sie nicht so freundlich sind, sagen sie, es ist ein Märchenbuch. Völlig unrealistisch, keinen Bezug zur Realität, nicht geeignet, um uns etwas für unser Leben heute zu sagen. Auf der anderen Seite des Spektrums sind dann die Christen, deren Bibelverständnis dem des Islam gleicht. Die Bibel ist mehr oder weniger Wort für Wort von Gott eingegeben, absolut fehlerlos und über jede Kritik erhaben. Ich habe den Vortrag eines evangelischen Pfarrers gefunden, der behauptet hat, die Bibel sei nicht nur göttlich, die Bibel sei Gott. Ihr ahnt, ich hänge keiner dieser beiden Extrempositionen an. Die Bibel ist viel mehr als ein Märchenbuch. Sie ist historisch und literarisch unfassbar gut belegt. Kein anderes Werk der Antike ist so gut belegt und erforscht wie das Neue Testament. Sie ist von ihrem historischen Anspruch her absolut zuverlässig und alles andere als ein Märchenbuch. Und gleichzeitig ist die Bibel aber nicht vom Himmel gefallen und von Gott selbst geschrieben worden, wie die Moslems das mit ihrem Koran behaupten. Durch die ganze Bibel durch zieht es sich, dass man den menschlichen Autor durch die Bücher erkennt. Lest mal den 2. Korintherbrief, wie persönlich Paulus da um seine Anerkennung bei den Korinthern ringt, dass er wirklich ein Apostel ist. Oder Markus, das Markus-Evangelium. Markus war kein Muttersprachler und hat immer wieder kleine Fehler in seiner Sprache. Der verwechselt Präpositionen. Das machen die Franken übrigens auch. Die verwechseln immer als und wie. Denn liebe Diesbecker, auch wenn ihr sagt, ich bin größer wie du, bleibt das immer noch falsch. Das heißt, ich bin größer als du. Man versteht natürlich, was gemeint ist, aber jeder deutschsprachige Ausländer, also außerhalb von Frankens, merkt sofort, ah, da kommt ein Franke, ist klar. Und so ist es bei Markus auch, der verwechselt immer 2 Worte. Überhaupt nicht schlimm, aber merkt, das war sein Stil. Oder Paulus, der liebt das Verben zu vergessen. Der hat auch so eine gewisse Liebe zu langen Sätzen und in diesen langen Sätzen hat er sich dann teilweise selber mal verloren und dann das Verb vergessen. Sehr frustrierend, wenn man Griechisch lernt und verzweifelt dieses Verb sucht. Ja, man merkt, Menschen haben dieses Buch geschrieben. An jeder Ecke. Also, Gott selbst hat das Buch nicht geschrieben. Es ist auch nicht heilig an sich oder göttlich. Es ist ein ganz normales Buch wie jedes andere. Und auch viele Zwischenpositionen, die sind nicht besser, wenn man genauer hinguckt. Die Bibel ist eben kein naturwissenschaftliches Lehrbuch. Sie hat nie das Anliegen, genau und exakt und allezeit gültig biologische Vorgänge zu beschreiben. Und wenn ich versuche, das in Texte reinzulegen, dann kann das sehr schnell sehr schief werden. Und die Bibel ist auch nicht fehlerlos. Das wäre jetzt eine Position, die wäre relativ weit hier rechts, irgendwo so hier. Moment, wenn sie nicht fehlerlos ist, sage ich dann, die Bibel hat Fehler? Das ist der Moment, wo viele Christen Herzrasen bekommen. Wenn die Bibel Fehler hat, was bleibt denn dann am Ende noch bestehen? Das ist wie so ein Dominoeffekt. Wenn ich einen Stein umstoße, wenn die Bibel in einer Sache falsch ist, wer sagt denn dann, dass die nächste Sache richtig ist? Und die nächste und die nächste und die nächste und die nächste. Und irgendwann bleibt nichts mehr übrig und Jesus ist am Ende gar nicht auferstanden. Darum darf die Bibel keine Fehler haben. Und man probiert alles, um zu verhindern, irgendwelche Fehler in der Bibel zu finden. Aber das hat die Bibel gar nicht nötig, dass wir sie da verteidigen. Die Bibel behauptet, nirgendwo fehlerlos zu sein. Das ist eine Kategorie, die heute an sie rangetragen wird, aber die an ihrem Selbstanspruch vorbeigeht. Und dann probieren wir, diese Kategorie zu halten, und das wird schwierig. Ich mache das mal an einem ganz unverfänglichen Beispiel deutlich. In 2. Chroniken 4 geht es um die Geräte im Tempel, die werden da beschrieben. Und in 2. Chronik 4, Vers 2 heißt es, er machte auch das gegossene Wasserbecken, da wo sich die Priester gewaschen haben, 10 Ellen weit von einem Rand zum anderen, das ist der Durchmesser. Es war ringsum rund, also ein Kreis, und 10 Ellen hoch. Und eine 30 Ellen lange Schnur konnte es umfassen, das ist der Umfang. Kleine Auffrischung der Mathematik. Wie berechnet man den Umfang eines Kreises? Genau, U ist 2 Pi R. Ja, Umfang ist 2 mal Pi. Pi ist 3,1415 und ein paar Zahlen mehr. Der Radius wäre in diesem Fall 5, nämlich die Hälfte des Durchmessers. So, wir haben also alle Zahlen gegeben. Der Umfang muss also 31,415 Ellen sein. Ups. Eine Schnur von 30 Ellen konnte es umfassen. Kann nicht sein. Ist ein Fehler. Entweder war das Ding nicht ganz rund, behauptet die Bibel aber, oder die Schnur war nicht 30 Ellen, weil das geht nicht. Was machen wir jetzt damit? Ich erinnere euch nochmal an die Angst von eben. Was ist, wenn da ein Fehler ist? Was bedeutet das dann? Wenn das hier schon nicht stimmt, warum sollte dann das mit der Auferstehung stimmen? Und wenn ich jetzt davon überzeugt bin, dass die Bibel irrtumslos sein muss, dann komme ich jetzt in Erklärungsnöte. Mit der großen Gefahr, dass es ganz schnell ganz schief wird. Ich habe tatsächlich einen Aufsatz gelesen, in dem der Autor meinte, wenn das da so steht, dann muss sich Pi im Laufe der Jahrtausende verändert haben. Dann war Pi vor 4000 Jahren immer 3,0 und heute ist es 3,1, weil die Bibel muss ja stimmen. Wie lösen wir das jetzt? Indem man fragt, was ist denn die Intention des Textes? Wollte dieser Text mathematisch korrekt auf die vierte Nachkommastelle berechnen lassen, wie dieses Becken zu vermessen ist? Oder wollte dieser Text dem Leser erklären, wie sieht das Ding denn aus? Das war in etwa so hoch, in etwa so breit, es war rund, ungefähr so. Dann ist mir das so wurscht, ob das 30 oder 31 Ellen sind. Ich habe ein grobes Bild davon, wie das Ding aussieht. Trage ich aber die Kategorie fehlerlos an die Bibel heran, kriege ich Probleme. Also, was will die Bibel aber denn dann sein? Was ist denn ihr eigener Anspruch? Ich habe mal zwei Bibelstellen mitgebracht, die zeigen, was die Bibel über sich selbst sagt. In 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und entsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und eigentlich könnten wir jetzt hier aufhören. Oder nur über diesen Vers reden. Denn der hat schon fast alles, was die Bibel für uns sein will. Die ganze Schrift, das ist für Paulus das Alte Testament, die ist von Gott eingegeben oder wörtlich übersetzt eingehaucht. Und aus diesem Vers lernen wir, dass die Bibel eine Offenbarung Gottes ist. Sie ist nicht nur ein menschliches Buch, das Geschichten erzählt und Erfahrungen mit Gott weitergibt. Gott selbst hatte es in der Hand gehabt, dass das in die Bibel gekommen ist, was er drin haben wollte. Und an dieser Stelle merken wir, dass es, wenn wir über die Bibel reden, auch immer um Glaube und um Vertrauen geht. Ja, ich kann zeigen, dass die Bibel textwissenschaftlich hervorragend belegt ist. Ja, ich kann ganz viel auslegen und erklären. Ja, ich kann zeigen, dass es vernünftig ist, die Bibel ernst zu nehmen. Aber letztlich bleibt es auch ein Akt des Glaubens. Zu glauben, dass es da einen Gott gibt, der auch heute noch mit uns Menschen kommunizieren will und der den ganz menschlichen Weg gewählt hat, diese Bücher bis heute so zu überliefern, dass er, wie er sie gerne hätte. Dafür zu sorgen, dass genau das drinsteht, was er drin haben möchte. Zu vertrauen, dass er die Möglichkeiten und den Willen hat, sich darum zu kümmern. Das kann ich euch nicht belegen. Das kann ich euch erst recht nicht beweisen. Das müssen wir glauben. Und vertrauen, dass Gott das kann. Mir fehlt jetzt die Zeit, diese vier Funktionen der Schrift, die Paulus hier nennt, unterrichten in der Wahrheit, Schuld aufdecken, auf den Weg bringen, erziehen zu einem Leben in Gottes Willen, einzeln und ausführlich zu untersuchen. Ich möchte euch einen zweiten Vers vorlesen, der ein schönes Bild liefert, das diese vier Dinge hier zusammenfasst. Im Psalm 119, 105 heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Eine etwas altertümliche Übersetzung, modern müsste ich das vielleicht übersetzen mit Gottes Wort ist eure Taschenlampe. Es leuchtet uns den Weg und erleuchtet dann auch so Dinge. Ich zeige euch die beiden Verse nochmal zusammen. Die Taschenlampe Gottes lässt uns die Wahrheit erkennen. Sie leuchtet bis ins hinterste Eck, ins dunkelste Eck unseres Lebens und bringt den ganzen Dreck, den ganzen Müll, die ganze Schuld ans Licht und ruft uns so zur Buße auf. Die Taschenlampe Gottes leitet uns auf dem richtigen Weg. Ich bin schon so einige Laufwettkämpfe gerannt, wo ich nachts durch den Wald laufen musste. Stockdunkel. Und zum Glück hatte ich meine Stirnlampe auf. Denn damit habe ich gesehen, wo mein Weg verläuft, wo die Wurzeln sind, wo die Steine sind. Und vor allem konnte ich diese kleinen Wegmarkierungen sehen, die mir gezeigt haben, wo es denn lang geht. Und genau so ist es auch mit Gottes Wort. Es leuchtet uns den Weg, damit wir unseren Lebensweg finden. Gibt uns Entscheidungshilfen. Offenbart uns, wie Gott sich gelingendes Leben in seiner Nachfolge vorstellt. Es erzieht uns und hält uns auf Gottes Weg. Aber eigentlich müssen wir vor diesen Versen noch eine andere Sache bedenken. Die Bibel ist nämlich noch viel, viel grundlegender. Und das passt auch in das Bild der Taschenlampe hier. Ohne die Bibel können wir nichts, gar nichts über Gott wissen. Null. Nur die Bibel ist die einzige Quelle über Gott, die wir haben. Unsere Zeit ist großartig darin, objektive Wahrheiten zu verneinen. Du glaubst an Jesus? Oh, das ist super. Das finde ich voll stark. Ich nicht. Aber das ist ja auch egal, weil das ist ja deine Wahrheit. Meine Wahrheit, ich glaube, das ist halt anders. Ah, die Bibel sagt das und das. Schön für dich, dass du das glaubst. Ich glaube ja, dass Gott ganz anders ist. Das habe ich mir so gedacht. Und so wird so alles so ein bisschen platt gemacht. Das ist nett, das darf man auch machen. Aber wir brauchen nicht denken, dass wir auf diese Art und Weise Gott richtig beschreiben können, weil ich mir das halt so denke. Sondern die Bibel ist die einzige Möglichkeit, die einzige Lichtquelle, die einzige Taschenlampe, die uns zeigt, wie Gott ist. Natürlich darf ich mir meinen eigenen Glauben basteln, meinen eigenen Götzen schnitzen. Aber der hat dann halt nichts zu melden. Der ist nicht real, außer in meinem Kopf. Die Bibel ist die einzige Quelle, aus der wir echte Fakten darüber bekommen, wie Gott wirklich ist. Keine Zusatzoffenbarung, kein prophetisches Wort, das sich nicht von der Bibel abdecken lässt, ist irgendwas wert. Kein, was ich mir so denke, dass Gott mich liebt, dass er heilig ist, dass er Sünde verabscheut, dass er sich nach Gemeinschaft mit uns sehnt, dass wir an Jesus Gott erkennen können, dass er alles getan hat, um mit uns zusammen zu sein. Das wissen wir nur ausschließlich, weil es in der Bibel steht. Ohne diese Taschenlampe wäre es zappenduster um uns herum. Darum ist es elementar wichtig, die Bibel, der Bibel zu vertrauen, sie zu kennen, sie zu lesen, weil sie eben Licht in unser Dunkel bringt. Das klingt doch alles super jetzt, ne? Eine Offenbarung Gottes, die Geschichte Gottes mit den Menschen, Licht für mein Leben, ach wie schön. Wo liegt denn dann das Problem? Hier. Hier stehen wir und hier ist die biblische Wahrheit. Und was da dazwischen ist, das hat mal jemand den garstigen Graben der Geschichte genannt. Zwischen uns und der Bibel liegt ein Graben. 2000 Jahre Geschichte, Kultur, Sprache. Das, was wir heute lesen, wenn wir die Bibel lesen, das, was wir heute hören, das, was wir heute verstehen, ist nicht das, was die Menschen damals gehört, gelesen und verstanden haben. Und unsere Aufgabe ist es, über diesen Graben eine Brücke zu bauen und die biblische Wahrheit vom Gesternland ins Heuteland zu bringen, in unser Leben. Das mag frustrierend klingen, aber wir können die Bibel nicht einfach so verstehen. Das fängt bei einer ganz einfachen Sache an. Kurze Umfrage. Wer von euch hat als Muttersprache Altgriechisch? Niemand. Das heißt, ihr seid nicht in der Lage, die Bibel einfach so aus dem Regal zu nehmen und zu lesen, so wie sie geschrieben wurde. Ihr braucht eine Übersetzung. Und schon da fängt die Auslegung an, schon da fängt die Arbeit an. Die Bibel muss übersetzt werden. Zum Glück gibt es Experten, die das richtig gut können und schon für uns gemacht haben, sodass wir einfach ins Regal gehen können und unsere deutsche Bibel nehmen können. Großartig. Viele Menschen haben schon unglaubliche Zeit, Kraft und Geld reingesteckt, dass wir die Bibel gebrauchen können, ohne vorher Altgriechisch und Hebräisch studieren zu müssen. Und damit haben wir schon sie bearbeitet. Mit ganz viel Mühe, die uns zum Glück abgenommen worden ist. Und das geht schon, da geht dann noch weiter mit Gebräuchen, die in der Bibel sind. Boas steht in Ruth Kapitel 4 im Stadttor und zieht seinen Schuh aus und gibt ihm einen anderen Mann. Warum tut er das? Hat er einen Dachschaden? Nee, das war die ganz normale Handlung, einen Vertrag zu besiegeln. Das wussten alle Menschen damals, so hat man das halt gemacht. Wir müssen es erklärt bekommen, was dieser komische Brauch ist. Und auch das Neue Testament ist voll von Gebräuchen, Sitten, Ausdrücken und Zusammenhängen, die wir nicht mehr kennen, verstehen und nachvollziehen können. Und das macht es wirklich mühsam. Wer von euch wüsste, wenn es ihm nicht vielleicht schon in der Predigt erklärt worden wäre, was das Korbanopfer ist? Markus 7. Versteht kein Mensch, weil wir das nicht mehr kennen. Und warum Jesus die Pharisäer kritisiert, wie sie mit diesem Korbanopfer umgehen, kapieren wir nur, wenn wir verstehen, was das Korbanopfer ist. Guckt mal in eurer Bibel nach, vielleicht findet ihr es ja raus. Ja, aber ihr merkt, diese kulturellen Gebräuche, die erschließen sich nicht auf eine natürliche Art und Weise. Die brauchen Erklärung. Die Bibel ist kein leichter Besitz. Sie ist Mühe und Arbeit. Und das ist auch der Grund, warum es in so vielen Punkten so unterschiedliche Ansichten gibt, auch unter Christen, die es alle ernst meinen. In manchen Gemeinden dürfen Frauen nicht predigen, noch nicht mal reden. Bei uns schon. Und sowohl diese Gemeinden als auch wir haben intensiv und ernsthaft mit derselben Bibel gerungen, was denn da der richtige Weg ist. Und bei dem Brückenbauen vom Gesternland ins Heuteland sind wir zu unterschiedlichen Antworten gekommen. Frustrierend, oder? Hätte Gott es nicht einfacher machen können? Und trotzdem lohnt es sich, diese Arbeit und Mühe zu machen. Und trotzdem können wir der Bibel vertrauen. Wir brauchen kein Studium, um die Bibel zu verstehen. Zum einen, weil sich Gott in ihr offenbart und zum anderen, weil sich über Jahrhunderte viele Menschen Arbeit und Mühe gemacht haben, um die Bibel zu erklären, zu übersetzen. Und wir können von dieser ganzen Arbeit profitieren. Wir können darauf zurückgreifen. Und außerdem bin ich davon überzeugt, dass die Bibel in den wesentlichen Punkten glasklar ist. Und die Frage, ob eine Frau predigen darf oder nicht, gehört nicht zu den wesentlichen Punkten. Auch die Frage, ob man und wie man jetzt prophetisch redet oder wie man Gottesdienst feiert. Da darf man gerne nach ernstem Forschen zu unterschiedlichen Ansichten kommen. Aber bei der Frage, ob Jesus wirklich auferstanden ist, ob alle Menschen Sünder sind, ob wir Erlösung brauchen, darüber gibt es keine zwei Meinungen. Da ist die Bibel eindeutig. Wir müssen uns dieses garstigen Grabens bewusst sein. Wir müssen wissen, dass wir immer unsere Brille aufhaben, wenn wir die Bibel lesen. Die Brille unserer Zeit. die Brille unserer Kultur, die Brille unserer persönlichen Geschichte. Wenn ich lese, wie Jesus über Scheidung redet, lese ich was ganz anderes als jemand von euch, der sein Leben lang mit derselben Frau glücklich verheiratet war, weil ich Geschichte mit diesem Thema habe. Und dann macht diese Stelle was ganz anderes mit mir als mit euch. Völlig normal. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein. Und es ist manchmal mühsam, um die richtige Erkenntnis zu ringen. Aber es lohnt sich, weil wir in diesem Buch Gott begegnen und weil wir so viel über ihn lernen können. Aber wie? Wie nutzen wir die Bibel jetzt mit Gewinn, auch ohne Studium? Das gucken wir uns jetzt im letzten Punkt an. Und dazu gucken wir uns zu Anfang erstmal an, wie man das am besten nicht macht. Denn wie eben gibt es auch wieder zahlreiche Möglichkeiten, die Bibel falsch zu gebrauchen. Manche sind uns vielleicht ein bisschen fremder, manche sind uns etwas vertrauter. Ein kleiner, kurzer Streifzug. Ich nenne mal ein paar Irrwege. Als erstes gebraucht man die Bibel falsch, wenn man sie als Zauberbuch missbraucht. Manche Christen behaupten, wenn ich die Worte, Gebete und Prinzipien der Bibel in Vollmacht gebrauche und glaube, dann muss Gott handeln. Denn er bindet sich ja an sein Wort. Aber damit degradiere ich Gott zu meinem Erfüllungsgehilfen und die Bibel zu einem Zauberbuch mit Beschwörungsformeln. In der Bibel steht, ich tue das und das, ich verwende die richtigen Worte und dann muss Gott reagieren. Das ist nichts anderes als Zauberei. Wenn ich die richtigen Worte spreche, dann kann ich Gott zwingen, meinen Willen zu tun. Gott lässt sich nicht zwingen. Er ist souverän. Zwei kleine Beispiele. In Johannes 16, Vers 23 heißt es, Jesus sagt, ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Alles klar. Wenn ich meinem Gebet also die Formel, all das bitten wir dich in Jesu Namen zufüge und das in Vollmacht ausspreche, dann kann Gott gar nicht anders, als mein Gebet zu erhören. Doch, kann er. Die Bibel ist kein Zauberbuch. Oder wenn ich das Gebet des Jabes in 1. Chronik 4, 9 und 10, segne mich und erweitere mein Gebiet, stehe mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern, nur jeden Tag bete, dann muss Gott das erhören. Da gibt es ganze Bücher drüber, wie ich das Gebet des Jabes für mich verfügbar mache. Nein, muss Gott nicht, denn das ist keine Zauberformel. Das zweite ist, ich kann die Bibel als christliches Horoskop missbrauchen. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, Gottes Rat brauche, gerne auch in der konkreten Situation, dann betet man, Jesus, bitte sprich du jetzt zu mir, dreht die Bibel dreimal im Kreis, schlägt sie auf, legt den Finger auf einen Vers, ihr Land wimmelte von Fröschen bis an die Gemächer ihrer Könige. Und das ist die Antwort Gottes auf meine Frage. Und ich glaube, dieses Umgehen ist uns ganz nah. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, als ich mich bekehrt habe. Die ersten Jahre war das die Art, wie ich mit der Bibel umgegangen bin. Weil ich doch glauben wollte, dass Gott durch sein Wort redet. Und ich will gar nicht bestreiten, manchmal ist Gott echt gnädig und macht da mit und redet so zu jemandem. Aber es ist nicht die Art, wie ich den garstigen Graben, den ich eben geschildert habe, überwinden kann. Einzelne Verse per Zufallsmodus rauszuziehen. So degradieren wir die Bibel zu einem Spruchgeber und sie ist aber doch so viel mehr. Das dritte wäre, die Bibel als Schlaginstrument gegen Andersdenkende zu gebrauchen. Darum habe ich dieses Exemplar hier mitgenommen. Ja, wenn man hiermit durchzieht, aber ich meinte vor allem, dass man einzelne Verse dem anderen um die Ohren haut und nicht das Buch. Ich suche so lange die geeigneten Bibelstellen, bis ich sie dem anderen um die Ohren hauen kann. So liefen viele Diskussionen im Studium bei mir ab. Die Bibel ist aber, ja, das ist die falsche Herzenshaltung. Die Bibel ist nicht dafür da, dass ich dem anderen zeige, wie falsch er liegt. Sie sollte mehr zu mir sprechen. Komme ich gleich nochmal drauf. Die Taschenlampe Gottes ist dafür da, uns den Weg zu leuchten, unsere Schuld ans Licht zu bringen und nicht dafür, dass ich die anderen Menschen über den Schädel ziehe. Und ein letztes noch. Sie ist keine Aneinanderreihung von zeitlos gültigen Phrasen. habe ich ja eben schon in Punkt 2 ausführlich gesagt, wir müssen die Bibel auslegen, sie in ihrem Kontext sehen, den garstigen Graben überwinden. Aber leider meinen viele Christen, das gilt, je mehr Bibelstellen ich zitieren kann, desto mehr Recht habe ich. Herr XY hat für seine Meinung 17 Bibelstellen, der nur 13, dann muss der mit den 17 Recht haben. So ist es nicht. Nur einzelne Verse rauszurupfen und dem anderen vor den Latz zu knallen, siehe oben, das ist nicht der Umgang, der sich gehört. Okay, so also nicht. Wie denn dann? Zum Abschluss der Predigt gebe ich euch noch 3 Tipps mit, wie man mit der Bibel umgehen sollte, um diese Taschenlampe Gottes optimal zu nutzen. Lasst sie uns demütig nutzen. Gott hat es geschafft, 66 Einzelbücher von Dutzenden von Autoren in mehreren Sprachen aus den verschiedenen Epochen und Kulturen zusammenzustellen, zu bewahren, sodass wir heute, 4000 bis 2000 Jahre später, immer noch seinen Willen darin erkennen können. Und dann komme ich, Hans Wurst, und meine, die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben und der Welt und am besten auch noch Gott selbst mal zu erklären, wie die Bibel richtig zu verstehen ist. Besser nicht. Die richtige Haltung ist Demut. Anzuerkennen, dass Gott Gott ist, dass die Bibel sein Wort ist und ich von ihr lernen darf. Man könnte sich mal Hiob 41 und 42 nochmal angucken, wie Hiob auf das Reden Gottes reagiert. Demütig. Anzuerkennen, dass Gott viel größer ist und staunen über sein Wirken. Das zweite ist fast die logische Fortsetzung. Wir sollten die Bibel suchend und mit offenem Herzen lesen. Es ist ein elementarer Gegensatz, ob ich die Bibel lese, um meine Meinung bestätigt zu bekommen, oder ob ich sage, Herr, ich will wissen, was du zu diesem Thema denkst. Zeig es mir. Natürlich habe ich auch dann schon eine Meinung. Aber habe ich die Größe, mich korrigieren zu lassen, wenn ich da Bibelstellen finde, die auf einmal das Gegenteil sagen von dem, was ich die ganze Zeit gedacht habe? Bist du offen beim Bibellesen, bei Predigten, bei Diskussionen im Hauskreis, Gott zu dir reden zu lassen und deine Meinung ändern zu lassen, weil er Gott ist und du nicht? Gottes Wort ist die Taschenlampe, die mir auch meine Irrtümer zeigt, die ich über Gott hatte. Gottes Wort ist das Erziehungsmittel Gottes, um uns im Glauben voranzubringen. Aber das wird nur gehen, wenn wir mit einer ganz großen Offenheit an dieses Buch herangehen. Nochmal die Frage an dich. Darf Gott durch sein Wort, durch Predigten, Hauskreise, Gespräche deine Sicht der Dinge korrigieren? Sei offen. Und abschließend, nimm jede Hilfe in Anspruch, die du bekommen kannst. Bei allem, was ich über diesen garstigen Graben gesagt habe, man hat dir ja schon ganz viel Arbeit abgenommen. Es gibt hervorragende Übersetzungen, es gibt super Bücher, es gibt Pastoren und erfahrene Christen, du musst das nur nutzen. Das, was ich hier in der Predigt Woche für Woche versuche, ist euch zu helfen, dieses ewige Wort Gottes in dein Leben zu transportieren, dir diese Brücke zu bauen, dir zu helfen zu gucken, was will Gott mir heute sagen, was hat das mit mir zu tun? Die Gemeinde ist der Ort, davon bin ich überzeugt, wie du am leichtesten über diesen Graben kommst. Nutze die Gemeinde, nutze die Infrastruktur, die wir hier aufgebaut haben, um Gottes Wort mit Gewinn zu lesen. Mach dir den Zugang so leicht wie möglich. So, was ist jetzt mein Fazit dieser ersten klarer Standpunktpredigt? Ich bin der festen Überzeugung, dass die Bibel vertrauenswürdig ist, weil der vertrauenswürdig ist, der sie zu verantworten hat. Und das ist Gott. Also lohnt es sich, sie zu lesen, darüber zu diskutieren, mit dem Ziel, das lebendige Wort, das ist nicht die Bibel, sondern Jesus selbst, besser kennenzulernen und die Taschenlampe Gottes mehr Licht in mein Leben bringen zu lassen. Amen.